suppose you ought to wise up to the things they taught you. Cover up, it's a nylon slaughter. Pucker up, it's a friendly torture. I won't follow you into the night. I won't use your torch for a light. Chop the trees just to set them alive. I won't follow your crusade. There must be something wrong.
I don't feel love.
There must be something.
Hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Axiom-Sendung. Und zwar wiederhole ich eine Sendung. Es sind Sendungen zur Kulturindustrie, die wir in den 90er Jahren, 98, geführt haben. Das waren Interviews mit Philosophie- und Soziologie-Professoren, als wir, das heißt Andreas Niederberger und ich, studiert haben. Da waren wir ungefähr im fünften Semester und kamen auf diese Idee und haben das dann in dem Sinne auch im Radio verwendet. Nein, wir waren nicht im fünften Semester, das war im achten Semester. Gut, und jetzt gleich das Interview, das Gespräch, das wird auch sofort angekündigt, das ist eine Kassette. Es begrüßen euch Andreas Niederberger und Felicia Herrschaft heute am Freitag 14 Uhr auf Radio X. Die Sprechakte-Sendung
heute
hat einen Schwerpunkt, der sich uns aus zeitdiagnostischen, kritischen Gründen angemessen erscheint, nämlich das Buch Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer und daraus speziell das Kapitel zur Kulturindustrie hier zu besprechen. Die Dialektik der Aufklärung ist 1947 in Amsterdam erschienen und war nach kurzer Zeit vergriffen. Während der Studentenbewegung Ende der 60er gehörte dieses Buch zu den Exemplaren, das von den angehenden Revolutionären in Raubkopien weitergereicht wurde. Das Buch lebt auch heute noch von der Spannung der geistigen Temperamente Adornos und Horkheimers, die in der Dialektik sich verbanden in deren Lebenselement, obwohl die beiden schon in den 60er meinten, dass die Formulierung der Realität in diesem Buch heute nicht mehr angemessen sei, außer die Ausmaße der voranschreitenden verwalteten Welt, die sie damals nicht zu harmlos eingeschätzt haben, die wir heute jedoch schärfer formulieren müssten. Auch die Thesen über die Kulturindustrie, die sich daran anschließen, das Anwachsen der Massenkultur, wenn man sich zum Beispiel Zahlen vor Augen hält, wie 143 Millionen Kinobesucher, die innerhalb eines Jahres nur in Deutschland ins Kino gegangen sind, dann ergibt sich daraus allein die Notwendigkeit, Theorien der Massenkultur zu aktualisieren, um sozialen und technischen Fortschritt, die Selbstzerstörung der Aufklärung, die Parteinahme für Freiheit, die Tendenzen zur realen Humanität oder auch totalen Integration kritisch zu beleuchten. Die Dialektik der Aufklärung gehört als Beitrag, also ist ein Beitrag zur Philosophie des 20. Jahrhunderts und ist genau aus dieser nicht wegzudenken.
Um den Stellenwert des Kapitels Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug im gesellschaftstheoretischen Denken des 20. Jahrhunderts sowie der möglichen Aktualität dieses Textes ein wenig nachzugehen, haben wir ein Interview mit dem Frankfurter Philosophen Matthias Lutz-Bachmann geführt. Lutz-Bachmann hat verschiedene Bücher und Aufsätze zur kritischen Theorie publiziert und verweist in seinen Überlegungen vor allem auf das kantianische Erbe im normativen Programm der ersten Generation der kritischen Theorie. Den Zusammenhang mit dem Kapitel zur Kulturindustrie wird er im Laufe des Interviews erläutern. Wir begannen das Interview, indem wir ihn baten, etwas zur historischen und systematischen Stellung des Buches Dialektik der Aufklärung überhaupt sowie zur besonderen Rolle des Kapitels zur Kulturindustrie auszuführen.
Ja, ich denke, die Frage wird nicht zu beantworten sein, ohne einen Blick auf das Ganze erstmal zu werfen. Worum geht es in der Dialektik der Aufklärung? Es ist eine Bemühung von Horkheimer und Adorno unter höchst spezifischen Umständen der Erfahrung des Exils, des Totalitarismus in Europa, des Faschismus, von dem sie geflohen sind, Erfahrung aber auch mit der amerikanischen Gesellschaft, vor diesem Hintergrund so etwas noch wie eine von Marx her inspirierte Analyse gesellschaftlicher und politischer Vorgänge und damit eine Diagnose der Zeit zu geben. Und das Buch dient der Herausarbeitung eines kategorialen Rahmens von so etwas wie einer Theorie öffentlicher Vernunft unter den Bedingungen ihrer Zeit. Von dort her sollte es in doppelter Weise zeitbedingt und systembedingt gelesen werden. Einmal als einen Beitrag zu der Situation, dem Erlebnishorizont des Jahres 1942 bis 1944. Das heißt, es kann nicht unmittelbar von diesem Text auf die Gegenwart rückgeschlossen werden. Dann würde man, denke ich, ganz simpel den Autoren in gar keiner Weise gerecht. Also falsche Aktualisierung ist genauso absurd wie der Versuch, das Buch an der Gegenwart zu messen, um festzustellen, es ist nicht aktuell. Ein zweites, der Theorierahmen. Ich denke, der Theorierahmen ist bestimmbar, jetzt sehr allgemein, das kann man vertiefen noch, dadurch, dass Horkheimer deutlicher noch als Adorno von einer ehedem Materialismus genannten philosophischen und gesellschaftstheoretischen Position herkommt, sich in den Schriften der frühen 30er Jahre zumal deutlich an ein Konzept aktualisierter Lektüre des historischen Materialismus anschließt und diesen Marx, wie er ihn liest, mit den in Marx wirksamen systembildenden Elementen einer hegelianischen Systematik interpretiert. Bei aller Distanz im Letzten zu einem hegelianischen Idealismus einerseits oder einer Lukács-inspirierten Lektüre der Schriften von Marx, die ja sehr stark auf eben fichteanische Elemente abhebt und im Proletariat dann das Subjekt-Objekt der Weltrevolution und der Geschichte überhaupt erblickt. Dieses bildet einen Hintergrund, von dem Horkheimer herkommt, und der nächste Schritt ist der, dass durch die Ereignisse das Scheitern marxistischer Politik, zumindest in Westeuropa, aber er sieht auch, dass die russische Revolution im Grunde gescheitert ist, jedenfalls ihre ursprüngliche Intention nicht treu geblieben ist, dass somit also auch marxistische, klassische Kategorien der Gesellschaftsanalyse nicht mehr taugen, jedenfalls nicht geeignet sind, die gegenwärtigen Ereignisse, das heißt hier Faschismus, Totalitarismus in den verschiedenen Erscheinungsformen, aber auch die Weiterentwicklung einer durch den Kapitalismus bestimmten Ökonomie und Gesellschaft angemessen zu begreifen und aufzuschließen, einem aktuellen zeitlichen, zeitgenössischen Verständnis zuzuführen. Und auf diesem Hintergrund gibt es ein Abrücken, ein deutliches in den Schriften vor der Dialektik der Aufklärung von einem klassischen Instrumentar von marxistischer Gesellschaftsanalyse. Ich möchte aber die These hier vertreten, zumal Horkheimer in der Zusammenarbeit mit Adorno, dass das Paradigma einer hegelianischen Analyse von Gesellschaft im Medium der leitenden Begriffe, über die diese Gesellschaft rekonstruktiv verstanden werden kann, nach wie vor gilt. Und für Horkheimer in diesem Buch ein letztes Mal gilt. Innerhalb seines gedanklichen, biografischen Werdegangs ist die Eclipse of Reason dann der entscheidende Schritt einer dramatischen Zuspitzung von bestimmten Thesen in der Dialektik der Aufklärung über diesen Rahmen, einem hegelianisierenden Rahmen hinaus. Und in dem Maße, in dem er das tut, bleibt er zwar Motiven von Marx treu, geht aber einen Weg, der ihn eher auf Motive von Schopenhauer und vor allen Dingen Kant zurückverweist. Anders Adorno, der dem hegelianisierenden Marxismus in einem nicht-lukatschen Sinne wohlgemerkt verstanden treu bleibt und dieses bis in die negative Dialektik, schon alleine der Titel zeigt es ja an, fortführt. Vor diesem Hintergrund kommt nun also der Dialektik der Aufklärung eine besondere Rolle zu als Ganzen. Das Werk ist der Versuch, aufzuklären über so etwas wie eine öffentliche Vernunft, die in Gestalt einer öffentlichen Unvernunft sich darstellt, und der Prozess der europäischen Aufklärung gibt sozusagen das historische Material dafür ab. Anlass ist die gesellschaftliche Erfahrung, die politische Erfahrung, die kulturelle Erfahrung der Zeit, und es ist der Versuch dort vorgelegt, über eine begriffliche Rekonstruktion leitender Grundbegriffe, über die sozusagen historische Prozesse aufgeschlossen werden sollen, die Erfahrung der Gegenwart, auch Ansätze für eine Theorie der Gesellschaft zu liefern. Dabei muss man den hegelianischen Rahmen in Kauf nehmen, durch den bestimmte systembildende Maßnahmen im rekonstruktiven Teil dieses Werks verdankt und verursacht sind. Nun zum besonderen Kapitel der Kulturindustrie. Die Kulturindustrie füllt ein Thema aus, das mit den klassischen Themen etwa einer marxistischen Kunsttheorie oder auch einer hegelianisierenden Perspektive über die Bedeutung von Kultur im Sinne der Bedeutung von den leitenden, wichtigen Grundentwürfen von Kunst und dem kulturellen Selbstverständnis einer Epoche so nicht erfasst werden können. Es ist die Erfahrung einer bestimmten Gestalt von Zivilisation, in der auch eine Erfahrung von Politik, in der kulturelle Mechanismen, wie etwa das Mechanismus der Propaganda, eingesetzt im Medium Radio, was eine technisch neue Errungenschaft ist, sozusagen Phänomene kultureller und politischer Reproduktion, ökonomische Determinationen gleichsam beherrschen und somit eine Umkehrung marxistischer Perspektiven für die Analyse der Gesellschaft sich abzeichnet. Das Kulturindustriekapitel reflektiert auf die neuen Erfahrungen im Umgang mit öffentlicher Kultur unter den Bedingungen, dass dieser Bereich auch kein Residuum mehr ist für so etwas wie den Gedanken an eine Vernunft, die sich zurückgezogen hat auf bestimmte Ereignisse, Phänomene oder, wir könnten auch sagen, in diesem hegelianischen Ansatz Begriffe, wie das Eingangskapitel ja beschreibt, wo die autonome Kunst ja ein Statthalter ist für so etwas wie den Gedanken an eine andere Gesellschaft und den Gedanken für ein anderes Leben der Individuen in dieser Gesellschaft, die nicht sozusagen unter dem blinden Zwang der ökonomischen Diktate des Kapitals stehen. Das heißt, die Kulturindustrie, von der es am Anfang dieses Abschnittes heißt, so bezeichnen sich die Manager und die Vertreter kultureller Reproduktion ja selbst, ist ein analytisches neues Instrumentar, um verständlich zu machen, ein Funktionswandel kultureller Produktions- und Reproduktionsmechanismen, von Kommunikationsformen in diesem Raum, von neuen Milieus, die sich unter dem Vorzeichen einer, also durch den Kapitalismus bestimmten Öffentlichkeit herausgebildet haben und wie hier die Herrschaft des Wertgesetzes der Kapitalverwertung Einzug gehalten hat. Insofern ist hier Aufklärung unter dem gleichsam Paradox eines Betrugs vorgeführt, wenn im 18. Jahrhundert Aufklärung den Anspruch hatte, selbst den gesellschaftlichen Betrug an den Menschen zu entlarven, findet hier der durch den technischen Fortschritt, durch die kulturellen Reproduktionsmechanismen mögliche Fortschritt im Bereich kultureller Darstellungsmittel, ist dieser Fortschritt zugleich Gestalt eines Betrugs, insofern als auch in diesem gesellschaftlichen Bereich nicht nur unter dem unmittelbaren Imperativ der Ökonomie und nicht nur also im Bereich etwa Arbeitslebens und auch nicht nur im Bereich der Politik, sondern auch im Bereich einer sich ausdifferenzierenden kulturellen Sphäre scheinbar autonomer Natur hier Prinzipien der Kapitalverwertung durchsetzen und die Möglichkeit von Menschen, sich sozusagen in diesem Politik und Ökonomie jenseitigen, vermeintlich jenseitigen Raum selbst zu verwirklichen, also zu sich selbst zu kommen, zu einer, wie es auch in der Perspektive des Textes heißt, Ausbildung einer wahren, vollkommenen Individualität, relativ vollkommenen natürlich, also zu einer jedenfalls Ich-Identität von handelnder Person und selbstbestimmter Lebensführung zu kommen, dass diese Hoffnung und diese Perspektive sich als trügerisch erweist. Dieses ist ein gleichsam im Anschluss an Hegel noch einmal vorgelegtes neues Systemelement bürgerlicher Gesellschaft, besser gesagt einer nachbürgerlichen Welt unter der Herrschaft des Kapitals.
Also ich hätte dazu kurz eine Nachfrage, und zwar das Kulturindustriekapitel wurde ja von Adorno und Horkheimer in Amerika verfasst. Und es gibt auch einen Vortrag von Adorno, in dem er auch die Kultur Amerikas und Europas vergleicht. Und er meint eben, dass sich in Amerika die Aufklärung also als europäisches Projekt schon längst verwirklicht hat. Und diese Kultur, die er dort sozusagen vorfindet, versucht er eigentlich sozusagen ja, reflexiv einzuholen in Bezug auf das, was in Europa schiefgegangen ist. Die Frage wäre, inwiefern, ja, ist es dann nicht auch eine Reflexion über tatsächlich eine Gegenwart, die Adorno und Horkheimer versucht haben, in diesem Kulturindustrie-Kapitel darzustellen, und ob das dann nicht wiederum dadurch, dass eine Form der amerikanisierten Kultur hier erst nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ja, sich langsam entwickelt hat, ob es dadurch nicht tatsächlich noch eine gewisse Aktualität besitzt.
Ja, eine gewisse Aktualität sicher. Wie überhaupt diese Sorte Gesellschaftsanalyse unter dem Anspruch einer systematischen Rekonstruktion durch das Herausarbeiten leitender Begriffe, wie Marx im Kapital ja selbst, der den Hegelschen Darstellungsanspruch und Kritikanspruch auf seine Weise ja übernimmt. Unter diesen Rahmenbedingungen allemal, ich habe mit dem Verweis auf die Zeitbedingtheit des Textes nicht à la longue ausschließen wollen, den Gedanken an eine Aktualität. Nur muss man die Frage der Aktualisierung des Textes als ein eigenes Unternehmen, als ein Interpretationsbemühen von uns heute verlangt, betrachten und kann nicht den Text gleichsam lesen und versuchen, Aufschluss über unmittelbar aus ihm über Erfahrungen unseres Alltags zu beziehen. Und in dieser also Tendenz, die Sie selbst ja ansprechen, dass in dem analytischen Teil des Textes Elemente beschrieben worden sind, die in ihrer Tendenz dazu verhelfen können, die Sie beschreiben, dazu verhelfen können, unsere heutige Gesellschaft Elemente in unserem kulturindustriellen Sektor zu beschreiben, das halte ich für fraglos möglich. Also zum Beispiel die Frage, welchen Einfluss ökonomische Interessen auf Auswahl, Darstellungsart, Sujets, die gesamte Organisation öffentlicher Medien, damit meine ich längst nicht nur das Fernsehen, sondern bis hin zur Art und Weise, wie etwa Theater gespielt wird, wie überhaupt im öffentlichen Raum mit Sprache umgegangen wird. Das alles zählt, denke ich, zum Bereich der Kultur und ist unter dem Aspekt der Kulturindustrie gleichsam unter einen Vorbehalt von Adorno und Horkheimer gestellt, nämlich den analytisch, finde ich, hochinteressanten Vorbehalt, dass kulturelle Sphären, die ja Eigengesetzlichkeit reklamieren und Autonomie vorspiegeln, überprüft werden sollen und müssen, auch befragt werden müssen, ob sie tatsächlich autonom sind oder welchem ökonomischen Determinanten, Interessen, Funktionen sie eingeschrieben sind und folgen. Und dieses nicht in einem äußeren Sinn, das mit Büchern oder Filmen oder auch Radioprodukten Geld verdient wird, sondern dass das Ökonomische sich darin auswirkt, dass auch in dem, was gesagt wird und wie es gesagt wird, im Grunde nur die Welt, wie sie ist, in einem primitivisierten Sinne wiedergespiegelt, zum Amusement-Hub gesetzt wird und das nicht möglich sein soll, dass über die Darstellung, wie es Walter Benjamin noch meinte, im Blick auf etwa seine Filmtheorie, von Realität zugleich Aufklärung über Realität, über Ursachen und Folgen von historischen Prozessen geleistet wird. Und in diesem Sinne wäre die Leitthese, der kulturelle Bereich ist subsumiert und das Kapital ist eine nur scheinbar autonome Sphäre, eine Sphäre, in der sich im Letzten ein System, das System kapitalistischer Ökonomie ohne bürgerliche Gesellschaft reproduziert. Und die Produkte dieses kulturellen Systems sind allesamt derart, dass sie die Menschen nicht dazu anhalten, über die Systembedingungen, unter denen sie selbst ihren Alltag im Arbeiten wie in der Freizeit verbringen, hinauszudenken und hinauszugelangen. Das heißt, die Kultur als Schmierfett eines Systems, das keinen Ausweg den von ihnen beherrschten lässt und aufzeigt. Dass dieses sicher als eine These, wenn man sie wörtlich nehmen würde, auf Widerspruch stößt, ist völlig klar. Dann könnten auch wir zum Beispiel ein solches Gespräch nicht führen. Das wäre ja absurd. So etwas wäre ein primitiver Widerspruch. Von dort her nehme ich die Ausgangsthese mehr als eine Heuristik, die uns anleiten kann, gegenwärtige kulturelle Prozesse zu überprüfen, ob sie dieser analytischen Perspektive entsprechen, mehr oder weniger entsprechen oder nicht entsprechen. Und so gesehen ist die Leitthese nach wie vor von auch sozialwissenschaftlich, aber auch philosophisch und kulturtheoretisch hohem Gewicht.
Vor allen Dingen mit Blick auf die Ideologiekritik scheint ja das Modell auch ein anderes zu sein als die klassische Ideologiekritik. Die klassische Ideologiekritik, die nahelegt, es wird eine Vorspiegelung von Falschem gegenüber der gesellschaftlichen Realität produziert in sowas wie Kultur. Und Horkheimer und Adorno legen ja hier nahe, dass die Kulturindustrie dessen gar nicht mehr bedürfe, sondern dass es in der Kulturindustrie sich um die Verabsolutierung des Bestehenden halte. Das heißt, die Leute, die aus dem Kino herauskommen, sehen im Kino das, oder die ins Kino gehen, sehen im Kino das, was sie auch vorher betrieben haben. Und wenn sie rauskommen, können im Prinzip nahtlos anschließen in ihre gesamte Alltagstätigkeit. Was heißt das, wenn ein solches Modell richtig ist, wo findet sich sowas wie kritisches Potenzial der Alltagswelt? Ist das dann überhaupt noch denkbar oder ist in diesem Modell dann letztlich eine Geschlossenheit gedacht, in der letztlich auch eine Ideologiekritik, die immer dachte, dass das Vorspiegelungspotenzial nutzen zu können, nicht auch irgendwie ad absurdum geführt?
Also in Bezug auf kritisches Potenzial, also auch ein freies Radio kann natürlich kritisches Potenzial beinhalten, aber was Adorno auch meint, ist zum Beispiel, Adorno und Horkheimer, sorry, dass der kantische Schematismus, obwohl er einen Schematismus dargestellt hat, immer noch eine gewisse Leistung vom Subjekt erwartet hat, nämlich eine sinnliche Mannigfaltigkeit wiederum auf Begriffe zu beziehen, fundamentale Begriffe wie die der Vernunft, der Freiheit, der Gerechtigkeit, der Würde und so weiter. Und das wird eben diese Leistung wird dem Subjekt abgenommen von der Industrie. Und die Frage wäre, wie kann man das noch einfordern?
Ich denke, hier kommen zwei miteinander komplementäre Prozesse zur Sprache. Die Frage nach dem Subjekt und der fehlenden Möglichkeit im Sinne des Kantischen Schematismus, sich selbst Rechenschaft zu geben, sozusagen die Einheit der mannigfaltigen Erscheinungen unter einer Anschauungsform und unter einen leitenden Gedanken, letztlich unter einen auch von der praktischen Vernunft her formulierten regulativen Begriff von Vernunft zu bringen und unter der möglichen Perspektive einer möglichen Veränderung zu betrachten. Dieses, so die eine These im Buch, wird den Menschen abgenommen von der Kulturindustrie, aber das, was ihnen da abgenommen wird, ist natürlich auch zugleich die Veränderung dieser Aufgabe. Das heißt, diese Einheit wird gar nicht mehr hergestellt, sondern die Vielheit des Mannigfaltigen wird im kulturellen Reproduktionsmechanismus noch perpetuiert und nicht auf eine kritisch vernünftige Einheit, die dann handlungsrelevante Folgen haben könnte, zurückbezogen. Auf der anderen Seite haben wir das Phänomen, dass, also ich könnte dies eben beschriebene noch einmal so zusammenfassen: Die Kulturindustrie, die diese Funktion den Menschen abnimmt, trägt dazu bei, dass die Einheit des Objekts zerstört wird. Auf der anderen Seite haben wir, und das ist das komplementäre Phänomen, von dem ich zu Beginn eben sprach, den Umstand, dass Horkheimer und Adorno darauf reflektieren, etwa im Moralkapitel, dass so etwas wie von Kant einmal unterstellte, selbstverständlich vorausgesetzte Subjektivität, zumal unter dem Anspruch von Autonomie und Freiheit, in der nachbürgerlichen, durch den Kapitalismus, aber auch durch den Totalitarismus geprägten Welt zergangen ist oder im Zergehen begriffen ist. Ein Kapitel der von Horkheimer 1946 verfassten Eclipse of Reason hat ja genau dieses Thema vom Zerfall des Individuums zum Gegenstand der Reflexion. Das heißt, Kulturindustrie, so könnte man sagen, zerstört einen Begriff von autonomer, auf Verantwortungsethik gegründeter Subjektivität und umgekehrt, weil diese Subjektivität fehlt, tritt Kulturindustrie an die Stelle dessen und substituiert es. Sie sehen hier, was ich zu Beginn versuchte anzudeuten, diesen Hegelschen Systemgedanken noch einmal wirksam, sozusagen. Das eine steht in einem Bedingungsverhältnis zum anderen und gibt so etwas wie eine sich wechselseitig konstituierende, wechselseitig bedingende systematische Einheit von widersprüchlichen Tendenzen, die zugleich als eine systematische Einheit zu betrachten bedeuten würde, es führt kein Weg über sie hinaus. Das ist der Darstellungs- und Rekonstruktionsmethode der Anlage des gesamten Buches geschuldet. Wenn man eine Dialektik der Aufklärung dieser Art schreibt, wird es sozusagen aufgrund des systematischen Anspruchs der Vollständigkeit, die dabei beansprucht ist, der Elemente sehr schwer sein, wenn man nicht über einen marxischen Praxisbegriff verfügt, über die dargestellte Dialektik der Elemente hinaus also etwas wie eine historische Veränderungsperspektive zu denken. Das heißt, für Horkheimer und Adorno scheint es ausgeschlossen, und das ist darstellungsbedingt, dass so etwas wie eine Veränderung dieser Situation, die ja wie eine prästabilierte Disharmonie erscheint, denkbar ist. Mir scheint aber, wenn wir das gesamte Buch uns betrachten, auch das Einleitungskapitel zu diesem Buch hinzunehmen, es geht bei einer Darstellung solcher systemischer Zusammenhänge genau darum, im Aufdecken dieser Zusammenhänge ein Potenzial der Aufklärung über diese Prozesse freizulegen und dies in der Hoffnung auf eine praktische Veränderung, eben durch die Subjekte, deren Abhängigkeit vom kulturindustriellen Reproduktionsraum freigelegt werden soll, nicht um sie in noch größere Abhängigkeit oder eine noch größere fehlende Autonomie zu verstoßen, sondern um ihnen Möglichkeiten der Korrektur, der Einsicht und der Übernahme von eigenen Handlungsräumen und Verantwortung an die Hand zu geben, zu ermöglichen. Also ich sehe hier gewissermaßen einen eher praktischen Grundzug, der aber als Subtext unter dem gesamten Text verläuft und den man aufgrund bestimmter Hinweise im Text, vor allen Dingen aber auch des Selbstkommentars der beiden Autoren im Einleitungskapitel hinzudenken muss. Nun zu dem zweiten angesprochenen Thema der Ideologiekritik. In der Tat, wir haben es hier mit einem sehr viel komplizierteren Problem von Ideologie und Ideologiekritik zu tun. Es gibt einen frühen Aufsatz von Horkheimer, in dem er sich mit Karl Mannheims Ideologiebegriff in den 30er Jahren beschäftigt. Dort geht er auch schon darauf ein, dass der klassische, in der Philosophie der Aufklärung, insbesondere der Spätaufklärung in Frankreich, bei Destutt de Tracy und anderen ausgebildete Begriff der Ideologie und seiner Weiterentwicklung bei Marx, hier unter den Bedingungen des 20. Jahrhunderts so ohne weiteres nicht mehr fortgesetzt werden kann. Vereinfacht gesprochen kann man sagen, diese alte Ideologiebegriff lebt davon, dass an sich klar ist, was wahr und falsch ist, dass es entweder aus politischer Absicht oder aus systembedingter Konstruktion aber möglich ist und Realität ist, zugleich, dass gleichsam das Falsche, die Lüge über die wahren Umstände das öffentliche Bewusstsein beherrscht und nun der Aufklärer sich hinstellen kann, um nur die Wahrheit auszusprechen, also eine an sich existierende Wahrheit gegen die geltenden Lügen ausspricht, um so schon über den Zustand hinauszuführen. Diese Art von einfacher Wahrheit über die Gesellschaft, von dieser einfachen Wahrheit kann bei Horkheimer auch noch nicht mehr die Rede sein. Dennoch gibt es im gesamten Buch ein emphatisches Festhalten an der Idee von Wahrheit. So etwas wie die Idee nicht nur einer wahren Gesellschaft, in der sich der Widerspruch der Individuen, der systembedingt ist, und der Widerspruch vor allen Dingen von Kapitalverwertung und vitalem Lebensinteresse des Einzelnen versöhnt hätte, sondern auch ein Festhalten an einer Idee von Wahrheit, dass es so etwas wie eine zutreffende Theorie eben dieser Verhältnisse gibt, in der ausgesprochen wird, was der Fall ist und nicht ein Schleier des Vergessens oder ein Schleier der Lüge über die Realität der Systemausbildungen kapitalistischer Ökonomie gebreitet wird. In dieser Hinsicht, denke ich, folgen Adorno und Horkheimer beide nicht einer Idee, die sie mehrfach auch diskutieren, im Text, in dem Moralkapitel zumal, aber auch an anderen Stellen ihrer philosophischen Werke, nämlich der Idee Nietzsches, dass es so etwas wie eine Differenz von wahr und falsch nicht gibt, dass gleichsam alles Ideologie und alles richtiges Denken zu sein beanspruchen darf. Das heißt, es ist weder die eine Variante, der einfache alte Ideologiebegriff, das, was ihr Denken kennzeichnet, noch das Verabschieden, die Unterscheidung der Differenz von wahr und falsch, sodass der Ideologiebegriff bei Horkheimer und Adorno etwas dazwischen gleichsam meint. Im Bewusstsein von der Schwierigkeit, eine zutreffende Theorie gesellschaftlichen Lebens unter den Bedingungen der Verwertung des Kapitals und seiner weltweiten Durchsetzung zu formulieren, auch im Blick auf die theoretische Perspektive eher eine Skepsis, ob denn ein solches Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann. Aber ein umso emphatischeres Festhalten an der Idee von Gerechtigkeit, die als eine Vernunftidee die Möglichkeit einer Veränderung der Gesellschaft und der Verfassung der Welt in sich bewahrt und auf diesem Weg Erkenntnis und Handlungsorientierung bieten kann. Und diese Idee von Wahrheit, die als Teil der Idee einer wahren, gerechten Gesellschaft als praktische Idee festgehalten wird, ist es zugleich, von der Sie sagen, dass sie in bestimmten Traditionen der Abstraktion der modernen Kunst, aber auch der Überlieferung, der Tradition der jüdischen Gottesrede in der Vergangenheit festgehalten wurden und dass es notwendig ist, dieses Potenzial in die Sprache einer philosophischen Aufklärung, einer Theorie von öffentlicher Vernunft gleichsam hineinzuholen, es zu werben und dort über den Weg einer bestimmten Negation falscher Verhältnisse eben, wenn auch nur ex negativo, als Potenzial anschlussfähig heute zu halten.
Aber das, dieses Wahre oder Richtige wäre dann halt nicht mehr, wie in den alten Modellen, selber noch im Prinzip aus gesellschaftlichen Zusammenhängen zu gewinnen. Das heißt, es könnte nicht mehr einfach ein gesellschaftliches Ideal, was sich diese Gesellschaft vorspiegelt oder was dieser Gesellschaft vorgespiegelt wird, selber quasi rekonstruiert werden, um das dann im Prinzip auch gegen die Gesellschaft zu wenden. Sondern es muss im Prinzip jetzt, das Modell würde dann eher so aussehen, dass aufgedeckt wird, die Unwahrheit des Ganzen, qua Theorie, und in diesem Aufdecken selber dann der positive Anspruch zutage gebracht wird. Und nicht mehr bloß im Anschluss an bestehende gesellschaftliche Zusammenhänge.
Ja, wobei bemerkenswert ist, dass Adorno wie Horkheimer beide auf bestimmte philosophische Einsichten, etwa die praktische Philosophie Kants, die auch für Adorno als immer relevanter in der Gegenwart ja entdeckt worden ist, unter dem Stichwort einer philosophischen Ethik, als von Adorno aus formuliert oder intendiert, dass etwa bei Kant in seiner Idee einer praktischen Vernunft und den politischen Ideen der Gleichheit und Gerechtigkeit so etwas formuliert worden ist, dass in einer geschichtsphilosophischen Perspektive, nicht in einer ethischen Perspektive, anschlussfähig ist, also auch noch immer zielbildend für kritische Theorie darstellt, zielbildend sich auswirkt. Dieses gibt dieser Theorie durchaus einen Zug von, wie es Horkheimer einmal nannte, praktischem Optimismus bei allem theoretischen Pessimismus, der sich bezieht auf die Darstellung der Unwahrheit eines Systems, das bis in die feinsten Affiliationen hinein die Gewalt eines und die Macht eines Prinzips der Subsumption der Individuen unter eine falsche Allgemeinheit ausgebreitet hat. Und die Feststellung, dass diese Gewalt sich eben bis in die privatesten Sphären, nicht nur im Raum des Öffentlichen, sondern im Bereich sogar auch somatischer Empfindungen von Menschen, sich unterdessen auswirkt, aufgrund etwa der Prozesse der Kulturindustrie. Das ist zumindest ein analytisches Kriterium der Beobachtung oder der Situationserfassung, das auch in der Gegenwart fruchtbar sein kann, wenn es nicht als eine verbindliche Letztaussage betrachtet wird, sondern als ein Instrument der kritischen Überprüfung. Aber dieses Verfahren setzt ebenso etwas wie einen praktischen Optimismus der beiden Autoren auf Anschließbarkeit, das heißt auf Vernünftigkeit. Bei wem voraus? Nicht beim Proletariat, nicht bei ausgesuchten Gruppen, die aufgrund eines ökonomistischen Konzepts von Prozessen der automatischen Entfaltung ökonomischer Widersprüche hin zur Revolution ausgezeichnet werden können, sondern bei Individuen, bei Einzelnen, bei Nachdenklichen, die in diesem System vielleicht auch zur Täterseite, allemal aber auch, wie wir alle, zu den Opfern gehören und Kraft ihrer eigenen, der Menschen eigenen praktischen Vernünftigkeit in der Reflexion auf Prozesse von Leid, fremdes wie eigenes Leid, in der Lage sind, hier zu einer veränderten Einschätzung und vielleicht auch zu einer kommunikativen Praxis zu gelangen.
Ja, hier ist die Redaktion Universal, Radio X. Um den möglichen und theoretisch interessanten Gehalten des Kulturindustriekapitels des Buches Die Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno nachzugehen, führten wir ein Gespräch mit dem Frankfurter Philosophen Matthias Lutz-Bachmann. Nach der bisher vorgestellten Auseinandersetzung über die systematische Anlage des Textes versuchten wir, den möglichen Anregungen zu einer Analyse gegenwärtiger Gesellschaften nachzugehen. Ausgehend vom Kantischen Schematismus entwickeln Adorno und Horkheimer einen Gedanken zur Bildung des Individuums. Nur durch eine intensive kulturelle Auseinandersetzung können Individuen sich auch zu politisch handlungsfähigen Individuen herausbilden. Angesichts der kulturellen Globalisierung und der weiten Ausdehnung uniformer kultureller Ausdrucksformen stellt sich die Frage, welche Konsequenzen dies in individueller und politischer Hinsicht hat. Lutz Bachmann sagte dazu:
Ja, ich denke, es ist ein, was Sie beschreiben, ein hochambivalentes Phänomen. Wir können das in der Frühgeschichte der bürgerlichen Öffentlichkeiten etwa in Europa studieren, ohne eine bestimmte kulturelle Form der Verbreitung, der Mitteilung, der Publikation öffentlicher Magazine, Publikationsformen, in denen auch höchst private Erfahrungen in Romanform und anderer Weise Leserschaft gewinnen und auf diesem Wege eigene Lebenserfahrungen verarbeitet werden. Bestes Beispiel, nicht nach dem Erscheinen von Goethes Werther erschießen sich im gesamten deutschsprachigen Landen die jungen Männer zuhauf, weil sie durch diese Schrift angeregt ihre eigene Lebenserfahrung in dem tragischen Licht dieses Textes spiegeln und somit partizipieren an einer Allgemeinheit oder Öffentlichkeit, von der sie gleichsam die Kategorien der Beurteilung ihrer eigenen höchst individuellen Lebenspraxis beziehen. Dieses Phänomen trägt dazu bei, dass bürgerliche Öffentlichkeiten entstehen können, auf Kosten von gewissen Zügen unvergleichbarer Individualität. Es finden Angleichungs- und Übersetzungs- und Übertragungsprozesse, Sympathieprozesse, eben Mitleidensprozesse im besten Sinne des Wortes statt. Das aber erst ermöglicht so etwas wie auch politische Öffentlichkeit. Ohne diesen Prozess von Angleichung, der ja dann in der Welt der Industrialisierung im 19. Jahrhundert dann eine enorme also Folge von Standardisierung, der Beseitigung von lokalen Kulturen, der Angleichung von Lebensumständen, wenn auch Zeit- und Regional- und Kulturraum höchst versetzt und spezifisch beobachtbar ist. Ein solcher Prozess findet derweil im globalen Maßstab statt. Es sind Ausschlussmechanismen wirksam, es lassen sich lokale, regionale Besonderheiten in die Defensive bringen. Ob sie aussterben, weiß kein Mensch. Diese Art von Prognose verbietet sich auch. Nur ist erkennbar, dass bestimmte regionale Besonderheiten im kulturellen Selbstverständnis von ganzen neuen, heranwachsenden Generationen sich verschieben. So ist auch meine Jugend, geboren 1952, aufgewachsen, also im Westdeutschland nach dem Krieg. Unsere kulturellen Ressourcen, jedenfalls der Jugendkultur, bezogen wir aus dem angelsächsischen, also Beat und Pop und Anregungen, und das ist eine Neukodierung kultureller Selbstverständigungsprozesse. Auf der anderen Seite, also das ermöglicht einerseits politische Öffentlichkeiten, die auch wiederum in die Voraussetzungen dafür sind, dass Einfluss genommen werden kann, dass so etwas wie republikanische Mitbestimmung stattfindet. Zugleich gehen kulturelle Besonderheiten verloren. Ich sehe dies als Ambivalenz, kann keine letzte Beurteilung im Sinne einer Bewertung dem geben. Ich denke, im Blick auf den globalen Maßstab ist dies auch viel zu früh. Wir können nicht abschätzen, was es bedeutet, dass bestimmte Fernsehsender mit bestimmten visuellen Ausschnitten aus der Welt, bestimmten Kultur- und Musikangeboten, bestimmten dramaturgischen Inszenierungen, wie die sich auswirkt auf lokale Kulturen und wiederum zurückwirkt. Hier bildet sich neu, formiert sich neu, auch im Bereich der Kulturen, so etwas wie eine globale Kultur mit vielen, unendlich vielen Subkulturen. Es ist schlicht unübersichtlich, es lassen sich jedenfalls keine Spezifika ausschließlich durch regionale Verbreitung territorialen Zuschnitts mehr ausfindig machen oder immer weniger. Das sind ja alles nur Tendenzen. Viel problematischer scheint mir, und das ist auch nicht die These im Kulturindustriekapitel allein, problematischer scheint mir ein anderes, nämlich der Gedanke der Entfremdung, darin in dem Kulturindustriekapitel ja mitschwingt, dass durch die Vorgaben einer auf Standardisierung, Angleichung, auch im sogenannten Freizeitbereich, im Privatbereich, in den Ressourcen sozusagen der Familien- und Individualbiografien, dass sich hier Standardisierungen vollziehen, die bestimmte Reaktionsmuster als industriell hergestellt erscheinen lassen. Hier findet in der Tat, wenn denn die Analyse stimmt, dann ein Vorgang statt, der viel weiter greift als die Propaganda Goebbels. Es ist ein innerer Formationsprozess der Menschen, der über die Produkte der Kulturindustrie stattfinden würde. Und das geht ohne Zweifel auf Kosten des etwa bei Wilhelm von Humboldt festgehaltenen Gedankens einer universalen Ausfaltung der in der Menschheit und in jedem Einzelnen liegenden Fähigkeiten. Ich denke, hier muss man sozusagen den Zugewinn an weltweiter Verständigung Gegenrechnen und die Erzeugung von politischen Öffentlichkeiten gegen die Verlustseite, die ich eben angedeutet habe. Vielleicht spielt noch ein anderes hinein, was mit dem Phänomen der Arbeitsteiligkeit zu tun hat. Adorno und Horkheimer gehen noch davon aus, dass ein Mitglied der bürgerlichen Kulturgemeinde, Gemeinschaft, seine klassischen Autoren, das Bildungsgut des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gelesen hat, diese oder jene Theateraufführung, Opernaufführung kennt, die Partituren lesen kann, weil diese Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet hat, dass die in ihr Lebenden selbst musizieren und somit ein bestimmtes Verhältnis zu dem haben, was die sogenannte objektive Kultur ihnen anbietet. Ich denke, unsere Erfahrung von Kultur ist sehr viel vermittelter. Wir haben zwar ein Reservoir von fast unendlich vielen Möglichkeiten. Wir haben die gesamte klassische oder Popmusik auf Tonträgern. Aber wer von uns kann noch Partituren lesen, kann Aufführungsqualitäten durch eigene Anschauung und eigenes Hören unterscheiden? Also hier, denke ich, ist der Gedanke, dass sich Kultur nur mehr vermittelt, uns eröffnet, dass wir präformierte, sozusagen Instant-Kulturprodukte angeboten bekommen. Das verändert Rezipientenverhalten und auch, ich denke, die Qualität, die Intensität, die Art und Weise, wie kulturelle Prozesse für den Einzelnen von Bedeutung sind. Das ist eine wiederum hochinteressante, zutreffende, in der Tendenz jedenfalls zutreffende Beobachtung, sodass wir auch kulturell immer mehr aus Derivaten und Instant-Produkten leben und damit auch Kultur insgesamt für uns weniger wichtig wird, als dies etwa für die Generation Horkheimers und Adorno noch der Fall war.
Vielleicht können wir dann noch auf ein anderes Thema kommen, und zwar in Bezug darauf, ob also aufgrund dieser Probleme, die wir haben, weil es eben eine Industriegesellschaft ist, in der wir leben, alles ist durch den Markt eigentlich bestimmt, es gibt keinen darüber hinaus, aber die Frage wäre, gibt es eine Nutzendefinition insofern, dass die Kulturindustrie aufgrund der großen Verbreitung der Medien eine fortschreitende Demokratisierung bewirkt, jetzt in Deutschland zum Beispiel innerhalb von 50 Jahren schon bewirkt hat, sodass man auch in Bezug, wenn man sich Kunst, moderne Kunst zum Beispiel anschaut, die vor dem Zweiten Weltkrieg zum Teil ja noch sich abgrenzen konnte von nationalsozialistischer Ideologie und einen bestimmten Freiheitsimpuls entwickeln musste und konnte. Durch die Demokratie ist sozusagen auch für die Kunst eine Form von Erschöpfung eingetreten, weil die Demokratie als Gesellschaftsauffassung eine Versinnlichung der Freiheit und auch des kritischen Geistes einfach fordert. In dem Moment, wo das in die Kunst sozusagen Eingang gefunden hatte, wurde die Kunst unpolitisch und teilt sozusagen das Schicksal der industriellen Gesellschaft, nämlich Teil der Industriegesellschaft zu sein, genauso wie die anderen Produkte, indem man sich an den Markt anpasst. Die Frage wäre, wenn man diese zwei Seiten hat, diese Angleichung, die auch in der Demokratie Gleichheit als Voraussetzung, trotzdem auch Vielfältigkeit dann wiederum voraussetzt, damit es nicht langweilig wird und so weiter. Demokratisierung hin oder her, bedingt es nicht, wie kann man mit solch einem politischen Modell der Demokratie im Verhältnis zur Kulturindustrie umgehen?
Also zunächst einmal ist das nicht das Thema, eine berechtigte Frage, aber nicht das Thema von Horkheimer und Adorno.
Vielleicht
Sie sprechen, heute. Die Autoren, ich will nur einen Unterschied einführen, der mir an dieser Stelle sehr wichtig ist, um nicht eine falsche Alternative aufzumachen, nämlich Kultur in sozusagen Hochformat mit exzeptionellen Mustern der Darstellung der Kunstwerke großer Interpreten auf der einen Seite und Demokratie auf der anderen Seite. Ich denke, Was das Kulturindustriekapitel uns liefert, ist die Beschreibung oder auch die Darstellung eines Zusammenhangs von Massengesellschaft und Kulturindustrie. Diese Massengesellschaft muss nicht die demokratische Gesellschaft im Sinne einer demokratisch-republikanischen politischen Ordnung sein. Sie ist, und das macht ja eine der Thesen dieses Buches aus, ja eine auch politisch erzeugte unterm Faschismus, wie eine unter Bedingungen der Herrschaft des Stalinismus hergestellte Massengesellschaft der Staaten des damaligen Osteuropas und der Sowjetunion. Im Blick auf diese Staaten ganz verschiedenen Typs wird ein gleiches Phänomen von Massengesellschaft reflektiert im Blick auf die verschiedene Funktion, die hier Kultur und Kulturindustrie einnimmt. Dass die amerikanische politische Verfassung eine starke Präsidialdemokratie war und ist, ist nicht unmittelbarer Anlass für Horkheimer und Adorno zu Schluss zu folgern, dass unter dieser politischen Herrschaftsform so etwas wie authentische Kunst oder eine andere Form von kultureller Öffentlichkeit unmöglich wäre. Es ist also nicht die politische Ordnung, sondern es ist die Struktur einer durch die Herrschaft der Ökonomie und einer Zweckmittelrationalität bestimmten Massengesellschaft, die für die Prozesse gleichsam den analytischen Rahmen bilden, der im Kulturindustriekapitel beschrieben wird. Und daraus möchte ich nun systematisch die Schlussfolgerung ziehen. Es ist ein konservativer Kulturtopos zu sagen, die Demokratie hat zu einer Verflachung der Kultur geführt. Das stimmt nicht, wenn man dieses, deswegen wäre auch sozusagen Demokratie nur um den Preis der kulturellen Verflachung zu haben. Oder, das kann man dann gegenlesen, lieber eine hohe Kultur, aber keine Demokratie. Ich denke, beide Schlussfolgerungen sind falsch, weil die Ausgangsthese nicht stimmt. Wohl gibt es Probleme, die Horkheimer und Adorno bezeichnen, im Blick auf eine Massengesellschaft, bei der die Menschen eben nur als Exemplare, nicht als Individuen, behandelt werden durch die systemischen Zwänge, die in dieser Gesellschaft herrschen, und sie führen diese systemischen Zwänge allemal aufs Kapitalgesetz zurück, sodass also hier auch von einer Massengesellschaft unter Bedingungen von kapitalistischer Ökonomie zu sprechen wäre. Und hier wäre dann die Rolle von Kultur auch die Perspektive einer alternativen, freien, selbstbestimmten Kultur das Thema. Ich meine nicht, dass wir als den Preis von wünschenswerten demokratischen Öffentlichkeitsstrukturen und parlamentarischen Prozessen der Meinungsbildung auch als einen Preis sozusagen der globalen Globalisierung demokratischer Partizipationen, Weltmaßstab in Kauf nehmen müssen, die Verflachung von Kultur. Sehr wohl wäre lange darüber nachzudenken, wie der gleichwohl beobachtbare von Adorno und Horkheimer diagnostizierte Verfall von Hochkultur unter Bedingungen einer weltweiten demokratischen Politik aufzuhalten wäre. Ich bin nicht überzeugt davon, dass man dies leisten kann durch eine politische Isolierung von Nationen als Kulturnationen, die dann automatisch zu regionalen Regimen führen müssten, die sich nach außen hin durch Kulturpolitik gleichsam gestützt abkapseln. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine demokratische Ordnung, die nun wirklich Prinzipien der Demokratie auch auf Gesellschaft und Ökonomie überträgt, allererst die Potenziale, die in den Menschen, in den überlieferten Kulturen und in den gegen Alltagskulturen enthalten sind, freisetzt von einer verfremdenden und Instrumentalisierung und somit einer Demokratie, die sich nicht nur auf gleichsam Oberflächenphänomene, sondern auch auf gesellschaftliche Bereiche ausweitet und hier substanzielle Verfahren ermöglicht, zugleich ein Beförderungseffekt für Qualität in der kulturellen Produktion darstellen könnte.
Ja, Redaktion Universal. Wir verabschieden uns. Am Mikrofon waren Andreas Niederberger und Felicia Herrschaft. Außerdem bedanken wir uns nochmal ganz herzlich für das Interview mit Matthias Lutz-Bachmann. Und für nächste Woche wollte ich noch an.
Ja, also ich verabschiede mich noch nicht. Hier ist jetzt die Axiom-Sendung. Wir wiederholen heute etwas, und zwar eine Kulturindustrie-Reihe, die ich mit Andreas Niederberger in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre geführt habe. Und jetzt das nächste Gespräch, das hier in der Reihe Axiom läuft, ist ein Gespräch mit dem Soziologen und Philosophen Alex Demirovic. Thank you.